Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz. Ich bin Max Sackebost, euer Moderator, bei Twitter als @genetzer zu finden. Und wir wollen reden über den zweiten Bundesligaspieltag. Mai, oh Mai, da ist einiges passiert und ich bin froh, dass ich nicht alleine monologisieren muss, sondern Gäste habe, die mit mir durch diese 9 Spiele gehen. Zum einen Jonas Friedrich, Kommentator von Sky. Hallo Jonas.
Hello.
Wo warst du denn am Wochenende im Einsatz?
Nach Hannover hat es mich verschlagen und am Sonntag in der zweiten Liga.
Bei welchem Spiel?
In der Konferenz beim famosen Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Nürnberg.
Ui, das ließ sich doch ganz gut an, würde ich
sagen. Das war ein starker Kick, war gut.
Sehr schön. Und wir haben gleich eine inhaltliche Brücke zu unserem zweiten Gast. Dieser ist nämlich Ansgar Löcke, Hannover 96-Fan, wie passend. Blogger auf spielfreiblog.wordpress.com, bei Twitter als @ansgarius_90 unterwegs und Erfinder des legendären Hashtags Frontswag. Hallo Ansgar.
Ja, moin.
Ja. Hast du dich da inspirieren lassen von den Fußballern, die den Swag aufdrehen?
Ja, natürlich. Nein, Twitter ist ja im Grunde jetzt die Wortspiel Maschine geworden. Was heißt geworden? War es wahrscheinlich schon immer. Und als Frontzweck ins Amt kam, hatten halt alle den Frontwegwitz und der war mir zu einfach. Und dann habe ich mich in einen komplett unbegründeten Optimismus gestürzt und ihm den Swag angedichtet und das hat ja dann auch für den Nichtabstieg gereicht.
Stark.
Ja, finde ich auch. Also hat zumindest jetzt für 5 Spiele gut funktioniert. Wir reden mal später darüber, wie lang das Hashtag noch trägt.
Das war die 9-Sekunden-Pointe in dieser Sendung. Ganz gleich am Anfang.
Ja, die schnellste Pointe der Rasenfunk-Historie. Tatsächlich auch wahrscheinlich die erste. Gut. Bevor wir beginnen, muss ich noch kurz Grüße rausschicken an alle neuen Hörer. Wir freuen uns sehr, dass uns tatsächlich viele neue Menschen hören. Und wir freuen uns umso mehr, wenn wir Feedback bekommen. Vielen Dank für eure Kommentare auf rasenfunk.de. Leider bin ich in der Woche nicht dazu gekommen, ausführlich zu antworten. Seht es mir nach. Ich habe aber alles gelesen und wohlwollend genickt an den meisten Stellen. Ansonsten könnt ihr auch wie immer mitmachen bei unseren Sendungen. Habt ihr auch für diese Sendung gemacht auf rasenfunk.de/mitmachen. Auch für die nächste Folge werden wir da wieder was verlinken. Ich selbst bin gespannt, in welcher Form das sein wird. Mal gucken, ob wir weiter beim Google Doc bleiben auf Dauer hin. Aber das soll es gewesen sein mit der Vorrede. Lasst uns reinspringen in den zweiten Spieltag und es grüßt von der Tabellenspitze Borussia Dortmund. Tipp mal, Jonas, wann war die letzte Tabellenführung des BVB?
Oh, puh.
Ha, auf den falschen Fuß erwischt, sehr gut.
Nee, das war tatsächlich die Meistersaison, oder?
Nein.
Nee, später nochmal?
Genau, sie waren später nochmal.
Okay.
Ich kann es mal auflösen, es war am 7. Spieltag der Saison 2013-2014. 28. September 2013, nach einem Sieg gegen den SC Freiburg, 5-0. Da standen sie zuletzt ganz, ganz vorne. Das ist ein Hammer-Fact, der euch vollkommen zurecht umbläst. Aber damit könnten wir ja dann eigentlich gleich mal bei diesem Sonntagsspiel anfangen. Dortmund 4-0 bei Ingolstadt gewonnen. Und ja, da frage ich mich, was sind so die Erkenntnisse, die wir da mitnehmen können, Jonas?
Ja, also in einem Spiel, das deutlich problematischer hätte laufen können, sah das nahezu über die gesamte Spielzeit echt gut aus. Also alles, was ich gesehen habe, war steil nach vorne, Chancenwucher. Vor allen Dingen in Halbzeit 1, aber dann natürlich auch konsequent zu Ende gespielt mit den, ich sage jetzt mal, bekannten Positiv-Stories, die ohnehin schon verankert sind. Also Weigel, dann vorne natürlich Mkhitaryan, der einfach mal wieder gezeigt hat, oder schon wieder gezeigt hat, was es für ein Fußballer ist. Und jetzt gesellt sich auch noch Ginter dazu, bei dem ich gespannt bin, was dieses Tor aus ihm macht. Ja, also läuft, würde ich sagen. Und letzten Endes ist es echt eine Fortsetzung der bisherigen BVB-Auftritte minus OTS-BK Anfangszeit. So, das haben sie heute halt weggelassen. Von Ingolstadt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte mir das deutlich giftiger vorgestellt und deutlich präsenter. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass die Borussia Dortmund ernsthafte Probleme bereiten, haben sie nicht geschafft.
Ansgar, hat dich auch die Leistung von Ingolstadt so überrascht? Negativ?
Nee, negativ würde ich jetzt nicht sagen. Am Ende ist denen halt die Luft ausgegangen und dann hat Dortmund halt endlich mal die Chancen genutzt, die sie hatten. Mhm. Die Uni hat ja schon gesagt, Chancen am Fließband. Ingolstadt hat es ziemlich ruppig probiert am Anfang, hat dann ein paar gelbe Karten für gesehen. Gab ziemlich schnell ziemlich viele gelbe Karten in dem Spiel. Und dann irgendwann legte sich das und als dann das 1-0 gefallen war, dann war es dann auch durch und dass dann Ingolstadt, also Ingolstadt wird jetzt am Ende der Saison nicht sagen, ach Gott, hätten wir mal lieber nur 2-0 gegen Dortmund verloren statt 4-0. Also ich denke, die haben, glaube ich, genug Sachen gefunden, gerade in der ersten Halbzeit. Gut, bei den Chancen ist klar, dass sie jetzt nicht ganz zufrieden sind bei dem, was sie alles zugelassen haben, aber ich glaube, sie haben sich nicht schlecht verkauft. Gut haben sie sich natürlich auch nicht verkauft, aber schlecht war es nicht.
Also Wahnsinn ist einfach Weigl. Das finde ich, das ist eigentlich so die Geschichte, die so. Ich habe letztes Jahr, ich schwöre, bestimmt 7, 8 Löwenspiele über 90 Minuten gesehen und nicht ein einziges Mal ist mir in diesem Spiel klar geworden, warum Weigl so in den Himmel gelobt wird. Man hat es immer mal wieder so im Ansatz gesehen, aber das war ein absolut unterdurchschnittlicher taxifahrender Zweitligakicker. und dass der dann, gut, das ist natürlich auch günstige Voraussetzung, dass er dann da so in so einer Nullsituation mit Tuchel bei Dortmund anfängt, aber wie der heraussticht und wie cool das wirkt, also never ever wäre ich da drauf gekommen letztes Jahr. Das ist schon stark.
Ja, vielleicht kann man sagen, es schwimmt da auch so ein bisschen mit auf der Welle der Spieler um ihn herum, die ja auch alle im Formhoch sind. Also wir haben ja zwei schon angesprochen, vor allem Mkhitaryan jetzt an 11 der letzten 17 Pflichtspieltore des BVB beteiligt. Und das eigentlich Erstaunliche mit 7 Toren. Man hätte ja so letzte Saison hätte man gesagt, ja klar, 10 Assists und eine Bude. Aber 7 selber gemacht, 4 vorgelegt und da scheint jetzt so langsam, kann man denke ich dann schon sagen, der Knoten geplatzt zu sein, Ansgar.
Ja, wobei heute gab es ja sofort die Strafauswechslung, nur eine Vorlage, das war Tuchel zu wenig. aber der Knoten ist bei ihm geplatzt, das ist so. Und es gibt natürlich den Dortmund-Fans recht, die die ganze letzte Saison gesagt haben, der kommt noch, der kommt noch, der kommt noch. Wo viele schon gesagt haben, nee, werdet ihn wieder los, das bringt nichts. Also ich meine, es wird immer von ihm geredet als jemand, der sehr, sehr selbstkritisch ist und ganz hohe eigene Ansprüche hat. Und wenn er das jetzt mal so gut abrufen kann, dann ist er hoffentlich jetzt auch mal glücklich und beißt sich nicht noch mehr in den Hintern, dass es nicht so funktioniert, wie er will.
Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da. Und dann haben wir einen neuen Rechtsverteidiger, Matze Ginter, zum ersten Mal in der Bundesliga als Rechtsverteidiger aufgelaufen, gleich ein Tor gemacht und auch ansonsten eine sehr gute Leistung, Jonas.
Ja, freut mich wahnsinnig für den, weil also das war schon, man hat echt Mitleid gehabt mit ihm. Also ich finde, man hat ihm den Stress der letzten Saison auch zu Beginn dieser Saison noch wirklich angesehen. Das habe ich heute als großen Befreiungsschlag von und für ihn empfunden. Das ist ein fantastischer Kicker, der ist enorm talentiert. Das ist für den wahrscheinlich einfach ganz unglücklich gelaufen, als Weltmeister mit riesiger Erwartungshaltung letztes Jahr in diese Chaos-Saison geraten zu sein. Und das hat er dann natürlich auch ausgestrahlt und mitgeschleppt. Und ehrlich gesagt, mir war es jetzt neu, dass er Mords der Rechtsverteidiger ist. Aber hat wirklich sehr ordentlich ausgesehen.
Also was man sich durchaus noch öfter vorstellen könnte oder jetzt halt auch gegen Ingolstadt mit Engel hinten links, wo man es auch mal probieren kann.
Ja, das wussten sie ja vorher. Ich meine, war das klar, dass Engel spielt? Jetzt beim FC Ingolstadt personell nicht so ganz im Thema gewesen. Aber das ist mit Sicherheit eigentlich kein, also gegen Ingolstadt normalerweise kein dankbares Spiel, um dann als Rechtsverteidiger da anzufangen. Aber es ist natürlich vielleicht auch dasselbe wie bei Weigl auch. Die anderen spielen gut, dann fällt es einem selber auch leichter, so reinzukommen in so ein Spiel.
Ja, vielleicht der wesentliche Punkt, es zeigt ja schon, wie die Leistung von Ingolstadt war, wenn ich bei der Aufstellung des Rechtsverteidigers automatisch erst an den Linksverteidiger von Ingolstadt denke und gar nicht vorher drüber nachgedacht habe, gegen wen er eigentlich defensiv zu spielen hatte. War dann auch nicht so die wahnsinnige Herausforderung im Defensiven für Dortmund jetzt. Jetzt ist die Frage, in der Liga absolut überragend, ja auch faktisch einfach, grüßend von der Tabellenspitze in der Europa League Quali, du hast schon angesprochen, Jonas, geht so, aber Pflichtaufgaben dann trotzdem irgendwie erfüllt. Wo liegt denn jetzt dann die Wahrheit? Kann man da schon was sagen?
Also die Wahrheit ist ja wohl erstmal, dass das einfach, das war vor 2 Jahren eine Riesentruppe, es war letztes Jahr eine Riesentruppe, auch wenn es nicht so ausgesehen hat. Und es ist, surprise, immer noch eine Riesentruppe, die jetzt natürlich wahrscheinlich einfach fantastische neue Impulse bekommen hat. Das hilft, der Verletztenstand ist historisch niedrig. Alle haben irgendwie Bock und es geht in eine coole Richtung. Und schon jetzt kann man irgendwie die Saison so ein bisschen gelassener sehen, weil es tatsächlich vielleicht einen Gegner für den FC Bayern gibt in dieser Bundesliga-Saison, der mithalten kann. Das ist jetzt alles sehr, sehr früh, aber also ich bin ehrlich gesagt froh und erleichtert, dass das so anfängt, wie es anfängt. Dann könnte es doch noch eine spannende Saison werden. Mhm. Es macht unfassbar Spaß, Dortmund zu gucken. Ich glaube, das bislang problematischste Spiel war ja das Pokalspiel in, wo war das noch?
Chemnitz.
Ja. Das war das Einzige, wo es ein bisschen ruckelig war und natürlich Orts BK. Ansonsten war das schon echt stark. Also das kann man gucken.
Ja, und ich würde mal sagen, Ansgar, wenn ich mir so die nächsten Spiele von Dortmund angucke, dann könnte es durchaus sein, dass da was dran ist mit dem Bayern auf Augenhöhe begegnen. Sie spielen jetzt noch vor der Länderspielpause zu Hause gegen Hertha. Ich würde sagen, eine lösbare Aufgabe. Dann, gut, da wirst du dann wahrscheinlich deine eigene Meinung haben. Auswärts bei Hannover, zu Hause gegen Leverkusen, auswärts in Hoffenheim und zu Hause gegen Darmstadt und dann am 8. Spieltag gegen den FC Bayern in der Allianz Arena. Das könnte durchaus jetzt noch eine Weile so gehen mit Tabellenführer oder zumindest sehr weit vorne Borussia Dortmund.
Ja, also ich denke mal, Leverkusen ist da deutlich der härteste Brocken von den Teams, die du genannt hast. Aber ansonsten könnte das ein richtig, richtig guter Saisonauftakt für Dortmund werden, dass man dann mit Bayern im Gleichschritt da dann zum großen Duell antritt.
Mhm. Schon am 8. Spieltag. Wahrscheinlich ärgert sich die DFL jetzt dann doch ein bisschen, das schon so früh angesetzt zu haben.
Och, ja, meine Güte. Das passiert. Sie hätten es ja. Ja gut, jetzt irgendwie nochmal verlegen ist nicht mehr drin, aber gut.
Das käme gut, ja.
Da muss man jetzt auch mal so durch, dass es mal nicht der 13. Spieltag ist. Ist ja vielleicht auch tatsächlich dann nicht so wichtig. Und gibt es noch Dinge, die zu Ingolstadt zu sagen sind? Vielleicht das Spiel selber gar nicht so hoch bewerten, wobei mich hat es schon gewundert, Ansgar, dass ausgerechnet du gesagt hast, die werden sich jetzt nicht am Ende ärgern, dass sie nicht nur 0-2 verloren haben gegen Dortmund, denn ich kann mich an einen Abstiegskampf erinnern, der relativ knapp war und an dem es am Ende auch sehr gut um Tore hätte gehen können.
Ja, das ja schon, aber Dortmund wird ja anderen auch noch Tore einschenken, so ist es ja nicht. Und nein, also wenn's bei Ingolstadt wirklich dann auf die beiden Tore aus dem Dortmund-Spiel hinausläuft, dann muss da schon viel passieren. Ich glaube nicht, dass das für Ingolstadt da nochmal sich rächt. Ich glaube, Ingolstadt war super froh, dass sie als erstes Spiel in der Bundesliga jemals Dortmund zu Besuch gekriegt haben. Gut, die Dortmund-Fans haben das auch als netten neuen Ground mitgenommen. Da war richtig Alarm im Gästeblock. Die Heimfans haben sich auch gefreut, dass die Dortmunder da waren. Also, Sonne hat geschienen. In Ingolstadt waren eigentlich viele glücklich.
Ja, geht definitiv schlechter in seine Erstligasaison zu starten. Definitiv besser in seine Erstligasaison starten kann man aber aus Sicht der Gladbacher. Man muss gar nicht jetzt mit irgendwelchen historischen Daten, wann die zuletzt Tabellenletzter waren, kommen oder so schlecht gestartet sind. Unter dem Strich steht einfach 2 Niederlagen. Und vielleicht die Überraschung heute am Sonntag, Jonas.
Also vorneweg muss man natürlich sagen, dass schon wichtige Leute fehlen. Also gerade in der Defensive. Plus Abgang Kramer. So, dementsprechend ist jetzt, sagen wir mal so, es fehlt ein bisschen was an der Basis. Dortmund war erschreckend, keine Frage. Vor allem was die Geschwindigkeit angeht. Heute, ich würde eigentlich, also eigentlich war es ein 50-50-Spiel, würde ich sagen. Anfang zweite Hälfte war Gladbach sogar richtig gut. Da haben sie 2-3 Chancen. Ja, und dann fangen sie sich halt wieder dieses Tor und dann geht's halt 1-2 aus. Passt in die Situation. Der Saisonstart ist dahin, keine Frage. Aber auf der anderen Seite, es sind zwei Spiele, sie stehen am Anfang der Saison. Es ist noch nicht Zeit für den Panik-Button. Mhm.
Ansgar, wie hast du das Spiel gesehen? Warst du überrascht von den Mainzern?
Ja, schon. Also ich habe Mainz jetzt nicht so wirklich als tolle Mannschaft auf dem Zettel, aber auch in der ersten Halbzeit irgendwie 2-3 Mal Alu-Treffer, wo es schon richtig knapp war und dann kurz vor der Pause das 1-0. Dann, wie gesagt, in der Gladbacher Drangphase nach dem Ausgleich hatten sie Glück, dass da die großen Chancen versiebt wurden auf Gladbacher Seite. Und dann zum Ende richtig starke Konter gespielt. Und wenn der Muto ein bisschen besser als Stürmer wäre, dann hätte das am Ende auch irgendwie noch 3 oder 4-1 ausgehen können. Aber der hat zweimal freistehend übers Tor geschossen oder neben das Tor geschossen. Also von daher am Ende hat sich Mainz das erarbeitet, aber auch überraschend fand ich. Also Gladbach war jetzt nicht so schlecht. Mainz hat das geschickt gemacht, aber Gladbach hatte alle Chancen, um das Ding heute mitzunehmen. Mhm.
Und gleichzeitig hat Jonas ja auch schon angesprochen, gab auch große Chancen für Gladbach. Allein der 64., 65. Raphael und Hazard zweimal kurz nacheinander mit großen Chancen. Da würde ich ja sagen, Jonas, fehlt noch ein Spieler, ein Abgang, den du nicht genannt hast, nämlich Kruse.
Stimmt. Wie konnte mir der durchgehen? Nein, völlig richtig, klar, logisch. Aber es hängt jetzt gar nicht so sehr daran, würde ich sagen, sondern also ich finde Hazard war heute gut. Der hat das Spiel auch beschleunigt. Aber ansonsten waren die Abläufe so im Spiel nach vorne. Das war schon sehr. Also sie haben aus dem Ballbesitz echt viel zu wenig gemacht. Und sobald die ersten 2-3 Fehlpässe drin waren, da hast du gemerkt, wie verunsichert die Mannschaft gerade ist. Das ist bemerkenswert, weil es dazu ja eigentlich keinen Anlass gibt, was mich dann zu meinem Eingangsgedanken führt. Das kann ja eigentlich nur daran liegen, dass halt die Stabilität fehlt. Also von hinten raus. Ja. Und dazu gehört Gladbach ja schon jetzt auch zu den Vereinen, die sich vielleicht mal überlegen, ob sie auf der Innenverteidigerposition was tun müssen. Ja. Ja, das sind so die Dinge und das darf man natürlich aber auch nicht vergessen. Also Mainz hat's halt auch einfach cool rotzig gespielt. Also das war so mit einer gewissen Gelassenheit, aber halt auch total entschlossen, wie sie, also dieser Konter zum ersten Tor, das war schon stark. Und beim zweiten Tor, da würde ich eher sagen, das war einfach nicht gut verteidigt. Ja. Mhm. Aber trotzdem, gerade nach dem Saisonstart, den ja auch Mainz hingelegt hat, das darf man ja nicht vergessen, das Spiel gegen Ingolstadt war eins der grausigeren, bemerkenswerter Auftritt. Mhm.
Ganz interessante Statistik, Gladbach hatte unfassbare 942 Ballkontakte. Mal zum Vergleich, die Bayern als Ballbesitzmonster gegen Hoffenheim rund 750. Aber wenn man sich dann anguckt, wie die verteilt waren, verdammt viel in der eigenen Hälfte. Also Ballbesitz aber am falschen Ort, würde ich dann mal sagen. Für Gladbach geht's jetzt auswärts gegen Bremen ran vor der Länderspielpause. Ja, ich denke, man muss einfach mal gucken, wo die sich dann einpendeln. Aber Jonas, du sagst keinen Grund zur Panik. Ansgar, stimmst du dazu?
Ja. Gladbach hat keinen Grund zur Panik. Das wird sich wieder einpendeln. Das ist jetzt natürlich, wie gesagt, verpatzter Saisonstart, aber nein, dass Gladbach dann länger unten bleibt, das glaube ich nicht. Mhm.
Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht noch kurzer Lesetipp. Es erschien, ich glaube, unter der Woche ein sehr lesenswertes Lucien Favre-Interview bei elfreunde.de von Christoph Biermann geführt. Man erfährt unter anderem, man kann sehr viel Fußball am Monitor gucken, wenn der Monitor gut ist, man eine gute Brille hat. Nein, man erfährt auch andere interessante Dinge. Lohnt sich sehr. Schon das zweite sehr lesenswerte Favre-Interview in den letzten Wochen. Es gab vorher schon eins bei der SZ. Und damit genügend Presseschau. Lasst uns mal zu den Samstagsspielen kommen und da überragt ein Spiel die anderen an Dramatik doch ein Stück. Der HSV spielt gegen den VfB Stuttgart zu Hause und gewinnt 3-2. Und ich glaube, es gibt ungefähr 15 Themen, die wir da ansprechen könnten. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen, Jonas. Vielleicht mal mit der Leistung des VfB bis zum Platzverweis.
Ich fand sie auch nach dem Platzverweis zunächst mal gar nicht so schlecht. Also mit 10 Mann haben sie das ordentlich gespielt. Ja, bis dann halt klar hinten raus ist dann die Kraft ausgegangen. Das hat man ganz eindeutig gesehen. Im Endeffekt ist es, es macht unfassbar Spaß, dieser Mannschaft zuzugucken. Also es ist echt cooler Fußball, es ist auch rotziger Fußball, es ist so ein Stück weit so eine Vollgasveranstaltung ohne Rücksicht auf Verluste. Also es ist echt Spektakel und es ist anders als es manchmal so bei Leverkusen oder RB Leipzig oder so aussieht. Es ist nicht so, zumindest mein Eindruck, nicht immer so das ganz simple Jugendspiel alle auf den Ball, sondern es ist echt cool. Ja, nutzt aber halt nix. Weil jetzt zweimal die, wie ich finde, bessere Mannschaft und zweimal verloren. Schon hast du Ergebnisdruck und schon ist auch nicht mehr klar, ob du halt am dritten und vierten Spieltag das auch so befreit spielen kannst. Mhm. Ist natürlich denkbar ungünstig jetzt für Stuttgart.
Schon wieder Druck auf dem Kessel. Jetzt musst du mir noch kurz erklären, was meinst du denn mit rotzig, weil du jetzt das schon zum zweiten Mal genannt hast.
Ja, ich bin gerade dabei, mich in das Wort zu verlieben. Das merke ich auch so. Rotzig ist mit rotzig meine ich so eine, stell dir vor, so eine ganz dreckige Rockband.
Die Motorhead.
Ja, zum Beispiel. Ja, das ist rotzig. Also schon irgendwie immer auch roh, schnörkellos, auf den Punkt, kommt zur Sache, manchmal an der Kante, manchmal auch drüber, so wie im Fall von Klein, was aber ein eindeutiger Platzverweis war, keine Frage. Das meine ich mit rotzig.
Mhm. Merkt man auch so ein bisschen an den Karten, Stuttgart mit 6 Gelben und jetzt eben einem Platzverweis, schon ganz gut dabei für den zweiten Spieltag. Ja, ich mag den Vergleich eigentlich ganz gerne. Irgendjemand hat mal über Motorhead gesagt, das ist, als würde man in einem Sandsturm stehen, 90 Minuten lang.
Ich hab gelesen, dass die jetzt wieder auf Tour kommen, was bedeutet, dass Lemmy offensichtlich auf dem Weg der Besserung ist.
Dem geht's besser, ja.
Ah ja, weil er jetzt Whisky statt Wodka trinkt oder umgekehrt. Ne?
Also, er hat immer schon Whisky getrunken, Jonas.
Ja, aber jetzt trinkt er Wodka und das ist irgendwie gesünder. Also so.
Ah, ja. Die Macht der Kartoffel. Ja. Der einzige Unterschied zwischen Motorhead und VfB Stuttgart ist, wenn man bei einem Motorhead-Konzert ist, kann man nicht sagen, ob die einen guten oder einen schlechten Tag hatten. Das sind solche Profis, die schrubben das einfach runter.
Das stimmt. Ja.
Und das kann man beim VfB dann doch noch heraussehen, trotz aller neuen Rotzigkeit. Ja gut, dann ist die Frage, wie bewertet man denn dann im Gegenzug die Leistung des HSV, Ansgar?
Ja, das
einfache
ist...
einfache Frage, ne?
Ja, also genau. Die Mannschaft, die sich keiner erklären kann, jetzt kurz von mir auseinandergenommen. Ja.
Du hast eine Minute. Nein, wir sind im Podcast. Nimm dir eine Stunde, ist alles gut.
Ja, gute Frage. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ich glaube, gut, das Bayern-Spiel letzte Woche, gut, da hat ja im Grunde jeder mit gerechnet, dass sie verlieren. Und jetzt auch wieder hinten und dann muss irgendwas, vielleicht hat Labbadia in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden, klingt jetzt komplett uninspiriert, meine Analyse.
Naja gut, er hat in der Halbzeit gesagt, wir werden das Ding noch drehen, wenn wir jetzt ruhig bleiben. Hat er zumindest danach bei Sky gesagt.
Ja, und im Gegensatz zu Herrn Klein sind seine Spieler ja auch ruhig geblieben. Und dass dann Lasogga dann auch mal wieder trifft. Und ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum in der 89. Giroud 7 Meter vor dem gegnerischen Tor steht. Ich weiß bis heute nicht, also bis jetzt nicht, wie er da hingekommen ist.
Soll ich es dir sagen?
Na, er ist da hingelaufen.
Na, er ist hingelaufen. Er hat ja auch den Ball auf die Außen gespielt, der dann quasi, also er hat es quasi selbst mit eingeleitet. Nee, das Interessante war, dass Grueso einfach stehen geblieben ist. Und zwar auf Höhe des 16ers. In seinem Rücken läuft Giroud vorbei. Er hat ihn aber vorher noch gesehen. Und da kann man jetzt sagen, Jonas hat ja das Argument schon gebracht, die Kraft hat nicht gereicht. Das stimmt, glaube ich, bei vielen Stuttgarter Spielern, tatsächlich bei Grueso aber nicht. Der kam nämlich in der 76. neu rein. Der hätte also noch Luft haben sollen. Also es war meiner Meinung nach auch ein kapitaler Abwehrfehler. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
ja schon, vielleicht war auch einfach komplett erstaunt, dass ein Innenverteidiger im laufenden Spiel da auftaucht. Das ist man auch einfach nicht gewohnt. Aber ja, das war ein Riesenbock in der Abwehr, ja. Und hat da alles zunichte gemacht, was die Stuttgarter sich da in den 83 Minuten davor erarbeitet hatten, bis zum Ausgleich und danach, wo man ja trotzdem noch einen Punkt am Halten war, bis kurz.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wie wenige Torchancen der HSV auch in Überzahl herausgespielt hat. Das heißt, wir haben quasi eingeordnet Stuttgart, Rotzig, Motorhead, eigentlich cool, aber da müsste jetzt auch mal dann ein Ergebnis kommen, was das Ganze rechtfertigt. Da kann man auch so ein bisschen auf die nächsten Spieltage gucken. Es geht jetzt dann zum Beispiel zu Hause gegen die Eintracht und dann auswärts gegen die Hertha. Das sind durchaus mal zwei Spiele, da ist ein bisschen Druck auf dem Kessel. Ja, und beim HSV, Wundertüte wie eh und je. Aber vielleicht, weiß nicht Jonas, vielleicht sind die ja jetzt die nächste Mannschaft, die auf so einer Welle reitet. Jetzt nicht ganz so hochklassig wie Dortmund, aber vom Effekt vielleicht ähnlich.
Ja, also es ist nicht, im Grunde ist es ja so, man wünscht es dem HSV ja. Also es ist ja nicht mehr auszuhalten. Also man ist, die Geschichte braucht jetzt bitte echt irgendwie eine Wende, weil ich kann dieses sich überbieten in Peinlichkeiten und merkwürdigen Auftritten. Boah, das muss ein Ende haben, das tut einfach zu weh. Es hat natürlich, also, und es macht ja, das muss man auch sagen, es war ja auch total unterhaltsam und das freut einen ja auch für das Stadion. Also, was das Stadion dort am Samstagabend erleben durfte, die Jungs und die Dauerkartenbesitzer, die haben ja jetzt wirklich echt viel mitgemacht, also, das war schon cool, überhaupt keine Frage. Insgesamt ist es natürlich so, dass das vielleicht genau so ein Spiel ist oder so ein Erlebnis ist, das diese Mannschaft braucht, weil die jetzt echt auch so viel auf die Fresse bekommen hat, zu Recht, nach dem Pokalauftritt und nach dem Spiel in München. Nach wie vor, das geht ehrlich gesagt auch mir so, ist halt das Gerechtigkeitsgefühl, dass der HSV immer noch in dieser Liga ist, dezent rot. Ich kann's auch immer noch nicht so ganz ausblenden. Aber ich wünsche es natürlich diesem Club, diesen Fans und zumindest auch ein Stück weit dieser Mannschaft, dass das jetzt endlich wieder zum ein bisschen normaleres Fahrwasser ist. Und vielleicht hilft so ein Spiel auf dem Weg.
Du bist auch nicht alleine mit deinem Gerechtigkeitsgefühl. Eine höhere Frage war, wie viel hat der HSV dem Teufel vermacht?
Ich fand das jetzt meine Güte, also ich habe es ehrlich gesagt so gesehen, dass der VfB halt auch selber schuld war, weil der VfB so auch gegen Köln schon so richtig teure Fehler begeht und eine klasse Mannschaft zieht das halt locker durch. Also wenn der VfB clever ist, hauen die den HSV sogar aus dem Stadion, ja, das muss man einfach sagen. Ich fand also viel härter, viel schlimmer war für mich dieses 0-5 in München, weil ich schon am Ende der Relegation gesagt habe, um Himmels Willen, ich erwarte sie jetzt schon, das erste HSV-Gejammer über eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung. So am 6., 7. Spieltag habe ich mir irgendwie so vorgestellt, kommt das erste. Und dann ist es der erste Spieltag bei einem 0-5. Bei einem 0-5, bei dem sich Bruno Labbadia und die anderen darüber beschweren, dass doch der Ball vor dem Freistoß möglicherweise im Aus war. Das hat mich echt runtergezogen. Also da war das Spiel gegen Stuttgart nur halb so schlimm.
Wann hat denn das eigentlich angefangen, dass Ballbesitz der natürliche Feind, also wie der Meteorit für den Dino wurde, das HSV? Ich finde, das hat man auch wieder in dem Spiel sehr gut gesehen. Sie haben einfach kein Aufbauspiel. Ist natürlich auch schwierig bei einer komplett verunsicherten Mannschaft, aber wann ging denn das eigentlich los? Ansgar, wann kannst du dich zuletzt daran erinnern, dass der HSV eine konstruktive Mannschaft im Spiel nach vorne war?
Wahrscheinlich noch unter Labbadias Alterzeit. Bei seinem ersten Auftritt, als sie noch international gespielt haben.
Daran habe ich nämlich ehrlich gesagt auch so ein bisschen zurückgedacht. Ja. Jonas, siehst du es ähnlich?
Ja, das war also die Labbadia-Saison war ja die letzte gute. Also da sind sie ja, wann war das? 2009, 2010? Glaube ich zumindest. Da sind sie ja tatsächlich als Spitzenmannschaft reinmarschiert in die Saison, haben richtig gute Spiele abgeliefert, zum Beispiel gegen Wolfsburg erinnere ich mich. da hatten sie auch richtig gut eingekauft, da hatten sie Eljero Elia verpflichtet und der galt als absolute Vollrakete und hat auch so gespielt. So, und dann ist es halt, das ist doch dann mit Beiersdorfer und Hoffmann so auseinandergegangen und dann haben sie Labbadia, glaube ich, rausgeschmissen, total unnötig. Und hat dann nicht Ricardo Moniz irgendwie das Europa League Halbfinale in Sand gesetzt? War das nicht irgendwie so oder verwechsel ich das jetzt? Okay, however. Aber das war tatsächlich die letzte coole Saison. Ich glaube aber noch, dass es gab zumindest unter Bert van Marwijk, da gab es so ein paar Spiele, die waren auch echt gut. Zum Beispiel so ein 5:0 in Nürnberg, erinnere ich mich noch dran. Das könnte sogar eins der letzten richtig guten Spiele HSV, richtig guten HSV-Spiele gewesen sein. Und erst gegen Ende Amtszeit van Marwijk ging es ja dann so richtig in die Binsen und seitdem ist es dünn. Mhm.
Genau, und worauf ich dann aber so ein bisschen hinziehen wollte, ist, dann kann man aber als HSV-Fan zumindest vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken, denn Bruno Labbadia ist es schon zuzutrauen, dass er das mit ein bisschen Zeit, die man natürlich bisher in HSV als Trainer nicht so oft hatte, aber gut, mit ein bisschen Zeit könnte er das hinkriegen.
Die Mannschaft ist ja eigentlich gut. Also das ist ja, wenn man jetzt auf dem Papier ist das ja keine Absteigertruppe, auf keinen Fall. Die haben es jetzt nur einfach ewig nicht abgerufen. Jeder für sich einzeln betrachtet und schon gar nicht als Mannschaft. Dass das natürlich in beträchtlichem Maß Kopfsache ist und natürlich der Tatsache geschuldet, dass jetzt in den letzten Jahren doch sehr viele widersprüchliche taktische Ansätze, Konzepte und personelle Planungen gegeben hat. Aber an sich, so wie die Mannschaft dasteht, kann man mit der auf jeden Fall Fußball spielen. Mhm.
Ich muss an der Stelle übrigens noch etwas korrigieren, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ich habe gesagt, HSV hätte letzte Saison 2:9 verloren. Dabei war es ja letzte Saison 0:8 und das 2:9 war unter Thorsten Fink. Und jetzt ratet mal ganz kurz, ein Hörer hat mich darauf hingewiesen, wie viele Trainer liegen zwischen dem jetzigen und Thorsten Fink damals 2:9?
Oh, das ist...
Es ist noch einstellig.
Ja, ja. Mit Interim irgendwie 6?
7 tatsächlich. Sehr nah dran, sehr gut.
7?
Ist unfassbar, oder?
Moment, okay, kriegen wir die zusammen?
Ich auf gar keinen Fall.
Ja, also erst kam Slomka. Oder war dazwischen auch noch ein Interim?
Zinnbauer.
Nee, Zinnbauer ist ja...
Nee, das ist ja der Vorletzte.
Eben. Genau, also ich dachte, wir gehen jetzt zurück.
Ach so.
Ich habe bei Fink angefangen.
Okay, also dann, okay, Fink, Slomka.
Ja, dann. Ja, Gott, das sind doch keine 7. Fink war doch der Nachfolger van Marwijk.
Oh je. Ich,
oh Gott, wir verzetteln uns.
Ja, Wahnsinn. Das wird wieder Kommentare der Hörer geben. Aber ganz ehrlich, es ist auch wirklich nicht mehr reproduzierbar, wer Fink, wann Trainer. Van
Marwijk, Slomka. Slomka rettet den Laden irgendwie, wird nach 2 Spieltagen durch Zinnbauer ersetzt, sind wir bei 4. Dann kommt halt Peter Knebel, ist der 5. Und jetzt halt Labbadia, ist der 6. Der 6. seitdem. Naja gut, so irgendwie.
Ja.
Vielleicht hat sich auch unser Hörer verzählt, das soll ja vorkommen. Naja, wir werden
oder,
es definitiv...
Oder zwischen van Marwijk und dem Nächsten war noch irgendwie mal wieder Moniz oder so für ein paar Tage da. Das kann ja auch sein.
Ja, wahrscheinlich.
Haben der macht das Cardoso. Ja, war da nicht dann noch Cardoso noch irgendwie?
Ja, na klar. Cardoso war...
Schon sind 7.
Ja, Wahnsinn. Doch. Puh. Das ist ja durchaus beeindruckend, meiner Meinung nach, denn für mich ist das ist für den menschlichen Kopf nicht mehr abspeicherbar, wer wann Trainer beim HSV war. Einfach zu viele Informationen. Gut. Hoffen wir, dass es etwas leichter wird, dass Bruno Labbadia jetzt die neue Ära prägt, dann wird es auch für alle Gäste der zukünftigen Schlusskonferenzen einfacher in der Hinsicht.
Ginzek ist eine Waffe, das möchte ich noch sagen. Also wie der spielt, meine Fresse, also schon im Nicht-Abstiegskampf war das ja echt eine Vollwaffe und am Samstag auch wieder, wie der das macht, mit einer Geschmeidigkeit, mit einer Power. Das ist ja auch echt ein Schrank geworden. Ich habe immer Angst, dass das Trikot irgendwann mal einfach platzt. aber das ist schon echt fantastisch. Und also wenn der jetzt einfach noch so irgendwie so mal so 2-3 Jährchen am Stück vielleicht fit bleiben würde, hey, dann ist das ein Nationalstürmer. Also Punkt. Das ist echt großartig.
Sehr schön. Da kann man kaum widersprechen, ja. Und gleichzeitig hat er einen sehr interessanten Partner, mit Martin Harnik. Ich weiß nicht, habt ihr dieses bemerkenswerte Interview von ihm gelesen, wo er gesagt hat, was es ist, was ihn von einem guten Stürmer unterscheidet?
Das ist großartig, ne? Die Konstanz. Ja, das ist, wie hat er das gesagt? Das ist halt der Unterschied zwischen Spitzenleuten, so Durchschnittskickern wie mir. Die kriegen es halt immer hin. Und ich nur alle paar Wochen. Ja, so irgendwie, ne?
Das finde ich absolut großartig, ganz ehrlich.
Absolut.
Also Wahnsinn. Man wünscht ihm, dass er ab jetzt nur noch trifft. Wer zu einer solchen zen-artigen Selbsterkenntnis gekommen ist, der hat es dann eigentlich auch verdient, dass ihm dann wieder ein paar, ich meine, er hat ja auch tatsächlich, ein paar hat er doof vergeben, auch in der letzten Saison, aber manchmal hat er ja auch einfach Pech. Also das hat sich irgendwann aufsummiert. Naja. Ich hätte nie gedacht, dass eine Überleitung vom HSV-Spiel mal zu einem Spiel des FC Bayern dieser Saison führt, aber ähnlich dramatisch mit einer überraschenden Wendung in den Schlussminuten ging es in Sinsheim zu und damit kommen wir zu einem historischen Spiel, Hoffenheim gegen Bayern. Ich würde sagen, fangen wir von vorne an, Jonas, und damit ist gemeint nach 9 Sekunden.
Ja, wer hat den Fehler gemacht? Alaba, ne? Mhm.
Alaba. Der Ex-Hoffenheimer, also.
Ja, richtig, der Ex-Hoffenheimer,
stimmt. Was für eine Geschichte.
Ja, stimmt, ja. Ja, meine Güte, also es ist natürlich denkbar ungünstig, wobei es Hoffenheim, was ich gesehen habe, dann auch echt stark spielt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die Bayern hatten keine einzige Torchance, korrigiert mich, in der ersten guten halben Stunde und erst dann wurde so langsam sagen wir mal das übliche und erwartete Spiel. Mhm. Also eigentlich Hoffenheim stark. Ist natürlich auch jetzt kein guter Saisonstart, bei ungünstigem Programm, Leverkusen und Bayern so zum Auftakt, gut, da muss man 0 Punkte eigentlich auch einkalkulieren, aber sie hätten tatsächlich was verdient gehabt, wenn man jetzt natürlich noch den Elfmeter dazu rechnet, war ein Punkt in jedem Fall drin. Mhm.
Ansgar, wie hast denn du die ganzen Szenen rund um die Entstehung des Elfmeters gesehen? Da kann man eigentlich nicht drüber diskutieren, oder? Alles vollkommen okay.
Ja. Also Freistoß und wenn er die Arme da so komisch hochzieht auf Kopfhöhe, dann braucht sich Jerome Boateng nicht zu beschweren, dass es den Elfmeter gibt.
Ich habe jetzt vorhin einen Kommentar gelesen, ich weiß gar nicht wo, Süddeutsche Zeit, irgendwie die Preisklasse, der Bayern-Dusel wäre zurück und jetzt wäre es ja noch langweiliger in der Liga. Kann man das so sagen, Ansgar, stimmst du dem zu?
Na, Quatsch, nee, Bayern-Dusel. Nee, das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich meine, ich bin kein Bayern-Fan, aber das alles immer auf den Dusel zu schieben, ist dann auch zu einfach. Klar, in Unterzahl, letzte Minute, klassisch. Es schreibt sich halt einfach, aber ich glaube nicht, dass das mit Dusel zusammenhängt.
Also das Spiel ist doch die absolute Antithese zum Bayern-Dusel. Eine der krudesten und dämlichsten Thesen der letzten Jahre. Nein, also die hatten ja 3-4 wirklich hochkarätige Chancen. Also dass das dann natürlich gerade noch so reinpasst in die Spielzeit, dass das natürlich ein Stück weit glücklich ist, keine Frage. Aber ey, eine Mannschaft, die zu 10 bei der TSG Hoffenheim nochmal so auftritt und das schafft, sie so hinten reinzuschnüren, das ist dann auch einfach verdient. Und ist es nicht so, dass immer Glück können ist? Das ist doch auch eine weitgehend akzeptierte These. Und das hat der FC Bayern dann gestern, das muss man denen auch einfach lassen, wieder unter Beweis gestellt. Und diese Mannschaft ist halt nicht nur enorm talentiert und überbesetzt, sondern halt auch noch total willensstark und leistungsbereit. Das hat sie dann gestern echt beeindruckend unter Beweis gestellt. Mhm.
Wobei es mich schon auch überrascht hat, wie wenig sie sich von diesem frühen Rückstand herausgefordert gefühlt haben. Im Prinzip waren es eigentlich nur Thomas Müller und Douglas Costa, die das so ein bisschen alleine gerockt haben in der ersten Halbzeit. Aber gut, vielleicht
brauchen wir auch noch. Ich finde, es ist ein Modell mit Zukunft auf jeden Fall, weil merkwürdigerweise ist eins meiner absoluten FC Bayern Lieblingsspiele auch eins in Unterzahl. Das war bei Man City. Letzte Saison Champions League, da waren sie auch einer weniger. Ich glaube, es war auch Boateng, der fliegt, oder war es vor 2 Jahren, however. Ja. Das war grandios, wie die es zu 10 geschafft haben, City beinahe in Schutt und Asche zu legen. Da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
Da haben sie 3-0 geführt, gell? Und dann wurde es zwar
nochmal. Sogar nochmal eng, genau. Ja. Das war eine Sternstunde. Das war vor 2 Jahren.
Ja. Da wusste City gar nicht, wie ihnen geschieht, nee, tatsächlich, nee, hat man gemerkt. Ja gut, und dann haben wir noch auf der anderen Seite Hoffenheim, über die haben wir jetzt nur sehr kurz geredet. Ansgar, muss man da, tja, ich weiß nicht, klar, der Gegner ist der FC Bayern, aber andererseits gegen 10 Bayern auch eigentlich gar keinen Druck entwickelt, oder siehst du das anders?
Ja, ja, ist schwer zu sagen. Also klar, sie sind einer mehr, gut, böse Zungen würden jetzt sagen, einer von den 11 ist aber auch Kurani, ist das dann wieder ein Spieler mehr?
Also bitte.
Entschuldigung. Nein, ich weiß nicht. Klar, sie haben sich den Elfmeter erarbeitet, wenn der den ordentlich reinschiebt, dann gehen sie wieder 2-1 in Führung, alles ist gut, in Überzahl und dann spielst du das nach Hause, aber dann kommt's, wie es kommt, und trifft nun Pfosten.
Hm. Ja, vielleicht auch einfach schwierig, das nach 2 Spieltagen zu bewerten. Es war definitiv diesmal was drin, aber wie immer bei Spielen von Hoffenheim gegen Bayern gibt's nix oder wenig mitzunehmen. Immer noch kein Sieg.
Das ist eine Programmsache. Also hätten wir doch vorher, wenn wir vor der Saison die Saison von Hoffenheim durchtippen, dann sagen wir doch nach 2 Spieltagen auswärts Leverkusen, Heimspiel Bayern. Okay, die haben 0 Punkte. Also ist nichts passiert. Gegen Leverkusen schon eine richtig gute Anfangsphase abgeliefert. Gegen Bayern eigentlich auch gut vorne draufgegangen und draufgeschoben. Die Mannschaft ist intakt und auch da gibt's analog zu Gladbach keinen Grund, irgendwie den Ruhepuls zu erhöhen.
Mhm. Ich mag das total, wie du bei allen Themen so ein bisschen das Feuer rausnimmst. Ich stimme dir aber auch zu. Nur langsam frage ich mich, wie ich jetzt irgendwie meinen hetzerischen Sendungstitel bekomme. Du hast vorhin gesagt beim HSV, es tut so sehr weh, es muss jetzt aufhören. Vielleicht mache ich einfach Safe Word Labbadia oder irgendwie sowas. Mal gucken. Apropos gute Anfangsphase, dann könnten wir eigentlich auch mal über Darmstadt reden, die auf Schalke gespielt haben, wo ein Spieler in der 9. Minute das 1:0 schießt, der vor allem Ansgar bestens vertraut ist.
Ja, die Legende. Konstantin Rausch, ja.
Das ist die Legende tatsächlich?
Nein, alle ehemaligen 96-Spielern sind Legende.
Ah, okay.
Ich war damals unterschrieben im Vertrag. Mhm. Das hat mich letzte Woche schon gewundert, als wir dieses Vergnügen hatten, gegen Darmstadt unentschieden zu spielen, dass Konstantin Rausch jetzt komplett davon wegbewegt werden konnte, Linksverteidiger zu spielen. Und jetzt mal links, mal rechts im offensiven Mittelfeld auftaucht. Mhm. Ich war sehr froh, dass er gegen uns nicht getroffen hat, weil eigentlich treffen immer ehemalige Spieler gegen uns, Moritz Stoppelkamp oder so. aber dass Konstantin Rausch dann auf einmal da so einen Schlenzer mit rechts zustande kriegt, Hut ab, hatte ich ihm nicht zugetraut.
Aber jetzt mal davon abgesehen von der Einzelleistung, wie ja auch schon im Auftaktspiel gegen euch, Darmstadt, mit einer sehr guten Leistung auf Schalke.
Ja, klar. Darmstadt sagt sich, wir sind der ultimative Underdog und so gehen wir dann halt auch frech ans Werk und haben unsere schnellen Leute, den Heller, der unglaublich flink ist und was sonst noch und den Mann mit dem Bart.
Seiler,
genau. Also da, ich glaube, in der Mannschaft stimmt's wirklich, was so den Kader angeht und was so die Leistung auf dem Platz angeht, so wie man sich das. Mhm. Also die haben jetzt schon, also ich glaube, mit einem Punkt gegen Hannover haben die schon gedacht, dass sie den kriegen können. Der Punkt gegen Schalke ist absoluter Bonus.
Jonas, auf einer Skala von Mainz bis Stuttgart, wie rotzig spielt Darmstadt?
Okay, das passt da gar nicht mehr drauf.
Ja,
das ist wirklich, ich meine das so positiv, wie ich es nur kann, das ist maximal Rotz.
Da ist noch der Jetzt habe ich meinen Sendungstitel. Ja, danke schön.
Nein, das ist... Also das ist ja eine Geschichte, die total geil ist. Das ist herrlich. Man kann sich so richtig in diesen nostalgischen 70er, 80er Jahre Gefühl baden, von der Anmutung, von der Herangehensweise, wie die Mannschaft das macht. Die Story ist wahnsinnig toll. Schön, dass es das gibt. Auch in der heutigen Zeit noch ein Stück weit die Antithese zu all dem, was wir sonst so für wahr und unumstößlich halten im modernen Fußball. Insgesamt ist es jetzt, ich meine, das ist einfach herrlich, dass das dann halt auch noch so funktioniert mit so einem 1-1 auf Schalke, mit so einem Spiel, wo sie es von Anfang an drauf anlegen, irgendwie möglichst viel Zeit runterzunehmen, den Gegner zu nerven, das dann auch noch schaffen. Dann sogar eigentlich, man hat Frančić nicht die Riesenchance zum 2-0 sogar. So, und man möchte ihnen einfach nur wünschen, dass sie am Anfang der Saison so viele Punkte wie möglich sammeln. Weil das ist, glaube ich, noch eindeutiger als bei Paderborn, Braunschweig, Fürth oder wem es auch sonst in den letzten Jahren gewickelt hat. Also die sind einfach definitiv chancenlos und dementsprechend gönne ich ihnen jeden Punkt, aber es wird nicht reichen. Mhm.
Ja, tatsächlich auch, wenn du so sagst, sie stehen für all das, was man im modernen Fußball nicht mehr zu finden glaubte, dann kann man sich die Statistik angucken. Schalke in dem Spiel mit 72% Ballbesitz, sagt noch weniger, aber mehr finde ich dann schon die Passrate von Darmstadt, 48%.
Das ist noch weniger als gegen Hannover, Wahnsinn.
Das ist wirklich krass. Sie haben wieder alles nach vorne geholzt, was sie hatten. Ich glaube, 105 Pässe von insgesamt 163 gingen wieder ins offensive Drittel und alle wieder auf die Außen. Ja. Und wie wir wissen, aber jeder Zweite fand nicht den Mann. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass Ansgar gesagt hat, durchaus verdienter Punkt. Denn ich würde sagen, Jonas, nicht nur angesichts dieser Statistiken, auch 21-9 Schüsse für Schalke, sondern auch einfach die Chancen, die es noch gab. Eigentlich hätte Schalke das schon noch hinten raus gewinnen müssen.
Habe ich ja gesagt? Aber jeder Punkt ist ja, den Darmstadt holt, ist ja irgendwie ein verdienter Punkt, weil sie im Grunde eine unmenschliche Leistung bringen müssen, um diesen Punkt zu holen. Also das ist ja, die haben ja im Grunde 34 Pokalspiele und 34 Mal tritt der liebenswerte Underdog gegen die große weite Welt an. Also ich meine, das ist nur nochmal für die Verhältnisse. Das ist die Mannschaft, die letztes Jahr in die zweite Liga kommt, eigentlich nicht weiß, wie sie da hingekommen ist. Und im Grunde eigentlich, und ich meine, das ist auch das Gute, sie haben ihre Spielweise null umstellen müssen, weil sie auch schon letztes Jahr im Grunde 34 Mal ums Überleben gespielt haben. So, und folglich ist es kann keinen unverdienten Punkt für Darmstadt in dieser Saison geben. Also der kann nicht einfach so vom Laster fallen, weil für jeden Punkt und wenn das Chancenplus für den Gegner noch so groß ist, ey, wenn Darmstadt ein Tor macht oder einfach zu Null spielt, dann haben sie auf jeden Fall einen Unentschieden und diesen Punkt verdient. So würdest du auch jedes Pokalspiel ja irgendwie bewerten.
Und ich glaube, ich habe Ansgar ich habe dir Ungerechtigkeit getan. Denn du hast vehement protestiert.
Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass Darmstadt den sich verdient hat. Ich glaube,
ich möchte dich nicht auf Worte festnageln.
Du hast gesagt, dass der gegen Hannover verdient war.
Genau, dass sie sich gegen Hannover den schon vorgenommen hatten und sich den auch verdient hatten und dass der gegen Schalke Bonus war.
Da hast du allerdings recht, da habe ich dich halt schon krass reingeritten. Super Moderator, vielen Dank dafür. Ich bügel es jetzt einfach aus, indem ich zu einem Spiel überleite, bei dem ich weiß, dass ihr beide perfekt vorbereitet seid, denn der eine hat's kommentiert und der andere hat sein Stamm, Haus, Hof und Herzverein begleitet. Hannover gegen Leverkusen 0-1. Ich würde sagen, ihr beide könnt mir jetzt prima erzählen, wie es war. Ansgar, fang du mal an.
Ja, es war wie erwartet und Şalhanoğlu ist Şalhanoğlu. Und
okay, Zieler, danke, Jonas.
Und Zieler bei Freistößen, wie ihn viele Hannover-Fans leider sehen, nämlich chancenlos. Und das muss noch nicht mal was mit Şalhanoğlus bockstarker Freistoßtechnik zu tun haben, denn ich glaube, letzte Saison hat Zieler die meisten direkten Freistoßtore kassiert in der Liga. Und von daher, als der Ball da hingelegt wurde, der hätte jetzt auch, jemand anders anlaufen können, da hätte auch mindestens die Hälfte des Stadions gesagt, dachte, er ist sowieso drin.
Das ist sehr interessant, dass du genau das ansprichst, denn das steht fast exakt im Wortlaut, auch so im Vorbereitungsdokument unserer Hörer, wenn du jetzt nicht derjenige warst, der das reingeschrieben hat.
Nee, ich habe da nicht reingeguckt.
Ja, Wahnsinn. Da wurde auch genau dieses Thema angesprochen, dass es aus der Position für Leverkusen dann wie ein Elfmeter ist und dass man da als Hannover-Fan langsam das Gefühl hat, dass Zieler einfach direkte Freistöße nicht kann. Jonas, ist dir das so auch schon aufgefallen?
Also ehrlich gesagt sehe ich das anders. Also mir ist nicht klar, was an diesem Freistoß für den Torwart haltbar sein soll. Mhm. In keiner Weise. Ich weiß, dass er letztes Jahr 6 Direkte gefangen hat. Aber also korrigier mich, Ansgar, war da ein krasser Patzer von ihm dabei?
Ich weiß nicht, ob das krass ist. Es ist halt immer, ich glaube, woran sich viele so aufregen, ist, dass er irgendwelche komischen Hüpfer zwischendrin macht und dann nicht so hoch zu kommen scheint. Ich weiß es nicht. Er sah bei vielen unglücklich aus, wenn ich an das Meha-Ding denke, letztes Jahr gegen Paderborn. Das war ein unglücklicher Flatterball. Ich will auch nicht sagen, dass er unfähig ist, einen Freistoß zu halten, aber er kassiert halt viele und bei vielen sieht er unglücklich aus, aber er hat halt den Ruf weg.
Also an das Meha-Ding erinnere ich mich, das war ja so ein tückischer Schuss und Meha hat auch echt schon ganz anderen Leuten so einen Freistoß reingebombt. Also lass mal die letzte Saison dahingestellt. Das war ein fantastischer Freistoß, Mauerecke. Ich habe im Nachhinein gesehen, dass die Mauer wohl einen Meter zu weit hinten war. Also das hat, ach Gott, wo war das? Also irgendjemand hat's vermessen. Das wird tatsächlich auch ein bisschen was erklären. Aber das war, also nein, das ist Mauerecke, der war großartig geschossen. Das ist für Çalhanoğlu tatsächlich einfach nur irgendwie so eine kleine Fingerübung. Das ist für ihn ein Elfmeter. Freistoß hat er halt auch einfach schon gnadenlos oft versenkt. In der Anfangs der zweiten Hälfte hat er noch einen Freistoß von locker 5 Meter weiter hinten. Den haut er ans Lattenkreuz. Das kann er halt einfach, das musst du als Gegner von Leverkusen, das musst du einfach einkalkulieren, dass wenn du einen Foul in der Zone begehst, wenn du dich dabei erwischen lässt, dann ist es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einfach ein Tor. Aber ich fand, das war jetzt auch gar nicht so das Thema des Spiels, auch wenn es natürlich am Ende übrig bleibt. Insgesamt ist natürlich schon so, dass Hannover, also nach vorne schon, doch sehr mit. Das muss man einfach. Das ist schon echt mitunter ziemlich bieder. Ja, und da muss schon ein bisschen was passieren, damit es eine entspannte Saison wird.
Da sagst du was.
Da sag ich was.
Ja. Ja, um das mal zu konkretisieren, was fehlt dir denn im Hannoveraner Spiel, Ansgar?
Oh Gott, wie viel Zeit hast du?
Wir sind ein Podcast. Wir können, also länger als der Rasenfunk Royal bitte nicht. Das waren insgesamt 11,5 Stunden.
Ja gut, dann uns sind in der Sommerpause im Grunde alle Tore abhanden gekommen. Sprich, Stindl weg, Rousselou weg, Briand weg. Jetzt hat man neue Spieler dazugeholt, aber die funktionieren nicht wirklich miteinander. Man hat Pech gehabt, dass sich Kiyotaku bei der Nationalmannschaft den Mittelfuß gebrochen hat. Mhm. Der wird jetzt nach der Länderspielpause wahrscheinlich wieder irgendwie im Mannschaftstraining sein, dass er mitspielen kann. Bis dahin hat sich Fronzek wohl gedacht, ich probiere das in der offensiven Reihe mit Prip, Karaman und Klaus, zumindest gegen Darmstadt. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Und dann ist er auf 4-4-2 umgeschwenkt mit Ben Schopp und Erdinc als Doppelspitze. Mhm. Und ja, gut, man kann sagen, ja, es war ja auch Leverkusen. Gegen die machst du sowieso nicht so viel als Hannover, aber generell war es wirklich wenig. Und wenn mal was kam, dann halt vor allem als Saint-Maximin wieder eingewechselt wurde. Und da, als dann wieder auf 4-2-3-1 umgestellt wurde, weil der ist halt so ein 18-jähriges französisches Talent, der als einer der wenigen in der Mannschaft auch wirklich mal schnell mit einem Ball auf den Gegner zulaufen kann und einfach die Traute hat, zu sagen, an dem gehe ich jetzt vorbei. So. Gut, der ist 18, ne, ziemlich rohes, ein Rohdiamant, der jetzt bei Monaco dann Fuß fassen will, wenn er wieder fertig ist bei uns mit der Leihe. Aber das ist dann halt auch zu wenig. Und mal schauen, wir haben noch die neuen Flügelspieler gekauft. Klaus angesprochen, hatte nicht so gut funktioniert. Uffe Bech ist noch in Rückkehr zu 100% nach Muskelfaserriss in der Vorbereitung. Also vielleicht geht's dann schnell über die Außen, wie die gesamte Liga spielt. Mal schauen.
Und glaubst du, dass er nochmal aktiv geworden sein wird? Mein Gott.
Also, muss. Die Zeitungen zitieren heute wohl wieder den Sportdirektor Dufner mit den Worten, es wird wohl nicht mehr eingekauft. In der Bild-Zeitung war die ganze Transferperiode über zu lesen, Hannover hat 10 Millionen Euro zur Verfügung zum Geld ausgeben. Jetzt eine Woche vor Ende des Transferfensters haben wir genau minus 200.000 ausgegeben. Das heißt, wir haben im Grunde nur das Geld für Stindl haben wir in Oliver Sorg reinvestiert und mit dem Geld von Joselu haben wir den Erdinsch geholt und Benchop und noch ein, zwei andere. Aber ansonsten haben wir auf dem Transfermarkt nichts gemacht und es scheint so, als würde der Verein sagen, nee, wir machen das schon so irgendwie.
Okay. Und du hast jetzt schon eine Personalie angesprochen, Dirk Dufner. Wie ist denn das so aus deiner Sicht zu bewerten, dass da jemand noch im Amt ist?
Ach, was wir schon alles für Personalkonstellationen hatten. Ja, das ist eine komische Geschichte. Also ich war mir ziemlich sicher im Sommer, dass sowohl Trainer und Sportdirektor nicht bleiben. Gerade bei Dufner war ich mir eigentlich sicher, weil der das Standing schon ziemlich ramponiert hatte. Dann kam aber trotzdem die Nachricht, beide machen weiter und Dufner hat ja sowieso nur noch Vertrag bis 2016. Da war schon so, okay. Und dann mitten in der Transferperiode sagt er, nee, ich höre dann aber auch auf. Das ist, ja, schauen wir mal. Martin Kind scheint so ganz zufrieden mit dem Modell zu sein und sagt sich, ich hole mir irgendwann im September, Oktober einen neuen Sportdirektor. Er will ja vielleicht sogar auch zwei haben. Einen für Transfers, einer für so Geschäftliches. Schauen wir mal, er hat wohl 50 Bewerbungen auf dem Tisch liegen von allen möglichen Leuten. Er ist da ja jetzt nicht so der verschwiegenste aller Präsidenten der Bundesliga.
Das merkt man gerade schon, ja.
Also es ist immer zum Schmunzeln, wenn ein Medium, sei es das Fernsehen, das Radio oder die Presse, mit einem Exklusivinterview von Martin Kind redet, weil im Grunde hat er täglich was zu sagen. Und ich glaube, er ist auch an sich ein sehr spannender Gesprächspartner, weil anders als bei vielen anderen Interviewgästen, die sich zur Verfügung stellen, weiß, ich glaube, selbst Martin Kind nicht, was er sagen wird. Und das ist für die Presse und so natürlich ein super Ding, weil du hast immer was zu schreiben. Du musst nicht schon wieder sagen, ach, das hat er ja schon vor einem Tag oder vor einer Woche gesagt, sondern da kommt immer was Neues bei raus. Und das hilft aber natürlich nicht, den Laden irgendwie so seriös wie möglich zu schmeißen. Und daran krankt es gerade ein bisschen.
Also so humorvoll du das jetzt rübergebracht hast, bis auf die letzten zwei Nachschübe, würde ich als Außenstehender sagen, das ist das große Problem, das bei euch von oben herab entschieden wird, was per se nicht schlecht ist, was aber jetzt in der Vergangenheit und eventuell auch in der Gegenwart nicht immer von Erfolg gekrönt war. Und also ich persönlich sehe euch in großen Nöten, auch für diese Saison. Wie ist denn so die Stimmung unter den Fans? Ich mache da immer so ein bisschen Fatalismus aus, aber ich weiß nicht, ob das nur einfach so die Ecke ist, die ich mitbekomme.
Es ist viel Fatalismus, ja. Ich glaube, die größte Hoffnung, die Hannover-Fans haben, nicht abzusteigen, ist, dass die untere Tabellenhälfte generell so schlecht ist. Also, dass man mit zwei Aufsteiger hat, die man im Grunde hinter sich lassen kann und dass man dann irgendwie die 16 vermeiden kann, weil da ja auch noch Hamburg ist und weil da noch Hertha ist und wer da von oben noch irgendwie runterfällt, unerwarteterweise. also ich glaube, keiner rechnet wirklich mit was Einstelligen, noch nicht mal die größten Träumer, also außer der Verein, der sagt 8 bis 12, aber ja, es wird irgendwo im unteren Tabellendrittel vielleicht zu Ende gehen in der Saison.
Und glaubst du, dass es dann auch jetzt mal, wir antizipieren mal eine solche Saison, also nicht besonders rosig, wird es dann auch zwischen Fans und Kind ruhig bleiben? Wir hatten ja letztes Jahr den Boykott, der dann erst, ich glaube, 5 oder 6 Spieltage vor Schluss beendet wurde. Wie ist da gerade so die Stimmung?
Die ist eigentlich momentan auf einem sanften Weg nach oben, so im ganz generellen Bereich. Also die Ultras sind wieder da, es wird Stimmung gemacht. Das ist alles nicht mehr so das große Problem. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich ziemlich wackelig. Wer weiß, wer die nächste dumme Äußerung tätigt, um dann, dass wieder alle verstimmt sind, wie sich
ich
das
mal auf Kind tippen, auf dem, was du vorher gesagt hast.
Wie sich das jetzt so im Saisonverlauf entwickeln wird, mit Hinblick auf Tabellensituation, Trainersituation, Mannschaft und die Unzufriedenheit, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das kann ich aber jetzt nicht abschätzen, wie weit da, also Fronzek hat keinen so großen Stand bei den Fans, trotz der Rettung nicht. Also die haben alle gesagt, ja, die 5 Spiele, super, danke, aber eigentlich wollen wir jemand anderen. Und wahrscheinlich hat Hannover auch probiert, den Breitenreiter zu kriegen, ist ja alter Hannoveraner, wird da mit dem gesprochen haben, aber als der das Angebot aus Schalke gekriegt hat, wird er sich auch gesagt haben, dann mache ich jetzt mal das. Und dann hat man sich mit Fronzek geeinigt auf einen neuen Vertrag und ja, Optimismus ist nicht viel vorhanden.
Ihr habt die Chance liegen lassen, Peter Neururer zurück in die erste Liga zu holen. Ich weiß nicht, wie Jonas das sieht, aber ich bin euch böse, dass ihr das nicht umgesetzt
habt. Der war ja erst 2-mal da.
Für mich ist da Potenzial auf der Strecke liegen geblieben.
Ganz eindeutig, also wirklich. Ich meine, aber ja, genau so ist es. Und damit geht's aber auch schon los. Also ich meine, die meisten personellen Entscheidungen der letzten Jahre fußen ja irgendwie auf Zufällen. Also überleg mal nur, wie Taifun Korkut Trainer geworden ist. Der wurde eigentlich als Assistent von Slomka verpflichtet. Ja, und dann ging das mit Slomka schief und dann, ach komm, hast du nicht Bock, Cheftrainer zu machen? Naja, und dass Dirk Duffner leider da keine Zukunft hat, war ja dann auch irgendwie schon relativ lange klar. Geschichte geht ja so, dass Duffner eigentlich Ricardo Moniz, ach, nicht Ricardo, wie heißt Moniz nochmal?
Ricardo.
Natürlich. Er hat ja eigentlich den verpflichtet als Nachfolger. Und dann gab es die waren sich schon einig, und dann gab es ein Gespräch zwischen Martin Kind und Moniz, ein letztes, in dem eigentlich nur noch sozusagen alles bestätigt werden sollte. Und in dem Gespräch kriegt Kind ein schlechtes Gefühl und sagt Moniz ab. So, und er widerspricht sozusagen seinem eigenen Sportdirektor, ist natürlich schon irgendwie auch hochnotpeinlich für Duffner dann gewesen. Und dann hat Hannover 96 tatsächlich eine Abstandszahlung für Ricardo Moniz berappen müssen, weil tatsächlich eigentlich schon ein Vertrag geschlossen war zwischen ihm und Dirk Duffner. So, und spätestens von dem Tag an war also eigentlich jedem irgendwie klar, dass das jetzt keine gedeihliche Zusammenarbeit mehr wird zwischen Dirk Duffner und Martin Kind. Ja, so hat sich's gezogen und so ist es gekommen.
Wenn ich mir so ein bisschen die letzten Jahre angucke, Ansgar, dann sieht das ein bisschen aus wie jemand, der eine Treppe runtergeht. Platzierung in der Saison 10-11, Platz 4 unter Slomka, dann im Jahr darauf Platz 7, dann Platz 9, Platz 10 und dann 2-mal Platz 13. Where did it all go wrong, Ansgar?
2-mal Platz 13, da meinst du bei den aktuellen von dieser Saison, ne? Weil wir jetzt irgendwie geteilter 12. sind.
Ja.
2-mal in Folge, ja. Also wir sind... Ja, nur einmal.
Ich habe schon die aktuelle Saison noch mit dabei. Ich wollte jetzt nicht gleich antizipieren, dass es noch weiter runtergeht. Ich wollte noch weiter drücken.
Es ist nicht die richtige Richtung, ne?
Ja, nee, aber was sind denn so jetzt, wenn man im Großen und Ganzen guckt, kann man da irgendetwas festmachen, wo man sagt, irgendwie, da haben wir es verloren. Ich meine, was wurdet ihr gefeiert unter Slomka für eure 9 Sekunden Umschaltspiel Tore? Das war damals revolutionär und ich habe schon vor einigen Ausgaben mal gesagt, mir fehlte dann die Weiterentwicklung, denn so spielt inzwischen die halbe Liga. Ist das vielleicht so ein bisschen das Problem?
Ja, genau das. Und zwar, dass Martin Kind da die falsche Entscheidung getroffen hat, als es hieß, Slomka und Schmadtke können nicht miteinander, wer muss gehen? Und wer ging? Es ging Jörg Schmadtke. Und das nehmen sehr viele Leute übel, dass man da den Schmadtke hat einfach so ziehen lassen, obwohl der ja für die ganzen Verpflichtungen gesorgt hat, die dann zu Platz 4 geführt hatten, Jakunan, Abdelaue und so weiter. Dass an Slomka festgehalten wurde, obwohl schon damals die Entwicklung stagnierte, hat viele verwundert und dementsprechend kurz danach war ja auch die Amtszeit von Slomka wieder vorbei und am Ende stand man dann da ohne den Sportdirektor, der alles so toll gemacht hat, und ohne den Trainer, auf dem das Konzept fußte. Und jetzt versucht man sich irgendwie was Neues aufzubauen. Hatte jetzt 2 große Umbrüche mit Kaderverjüngung und Verschlankung teilweise. Und wir sind eine riesige Baustelle und das dauert noch.
Das ist Max, glaube ich, gerade zum, muss mal kurz nach seinen Kindern gucken, kann das
sein? Ja, genau. Ja. Dann aber Jonas, meinst du auch, Schmadtke war Fehler, ne?
Ja, natürlich. Ja, also, das war ja ein hervorragendes, also, ist mir auch bis heute, es ist eigentlich ein Jammer und fast schon eine Tragik, dass die beiden nicht miteinander können. Also Slomka und Schmadtke aus total dämlichen Alpha-Tier-Scheißgründen. Und das war an und für sich, haben die ja hervorragend harmoniert. Also Schmadtke hat ja überragend eingekauft und Slomka hat ja damals wirklich auch eine Mannschaft geschaffen, die auf ihre Art einzigartig war. Ja, da ist es echt vor die Hunde gegangen, als das auseinandergebrochen ist. Wobei Slomka es dann natürlich halt auch ein bisschen verbockt hat. Also er ist ja sozusagen daran gescheitert, diese Mannschaft halt weiterzuentwickeln. Das lag ja jetzt nicht zwingend zunächst an Duffner, weil eingekauft, finde ich, hat er eigentlich auch ganz gut.
Ja, also ich, klar, Duffner ist jetzt gegangen. Also ich bin einer der wenigen Hannover-Fans, die den Duffner im Transferwesen gar nicht für so falsch halten. Also viele machen sehr, sehr viele Vorwürfe, was das angeht. Also so einen riesigen Transfer-Flop. Wenn man mal die Leute fragt, wen hätte der denn wirklich gar nicht geholt oder weiß ich nicht, dann sind das ablösefreie Spieler oder die für ein Jahr verpflichtet wurden. Also wenn er für Spieler Geld auf den Tisch gelegt hat, dann hat sich das eigentlich immer bezahlt und er hat halt danach viel mit ablösefreien oder mit vereinslosen Spielern aufgefüllt und viele haben gelacht, als damals Jimmy Briand noch verpflichtet wurde, von wegen abgehalfteter Franzose und kommt eh nur für ein Jahr oder so und das dauert doch ewig, bis er fit ist und am Ende der Saison wird er von der rechten Außenbahn in den Sturm gestellt und macht da das Wett, was Roseluda die 3-4 Monate davor nicht gezeigt hat, und dass er richtig da vorne klotzt und 1-2 Tore macht und Stindl die Bälle auflegt.
Fand ich auch. Herrlicher Kicker. Also, fand ich großartig.
Also,
ich gern zugesehen.
Ja, der ist jetzt wieder nach Frankreich gegangen, weil er zur Familie wollte und da konnte Duffner ihn nicht überreden, noch zu bleiben. Viele Fans hätten ihn gerne nochmal wieder gesehen, weil was der da vorne im Sturm gemacht hat. Ja, wenn alles gut läuft, kann vielleicht Benchop so einer werden, aber dafür ist es noch ein bisschen früh. Zumindest ist Benchop einer, der mit seiner Art bei den Fans gut ankommt.
Ich fand ja, dass es jetzt im Moment jetzt auch gar nicht am Sturm hängt, ehrlich gesagt. Also das war ja das Einzige, was zumindest rudimentär funktioniert hat, war, wenn der Ball dann mal vorne war, haben die beiden das ja dann schon mitunter ganz ordentlich gemacht. Aber die, also das Mittelfeld war natürlich bitter. Also, puh. Kann mich nicht an ein einziges gewonnenes Duell mit Ball erinnern. Also weder von Pripp noch von Karaman. Und dass jetzt die beiden im Zentrum jetzt nicht über die Spielstärke kommen, ist auch klar. Aber umso mehr brauchst du dann halt irgendwie ein bisschen was von den Außenpositionen.
Ja. Gut, Leverkusen macht's natürlich immer clever mit den kleinen taktischen Fouls, wo Wolfgang Stark mal auf die gelben Karten komplett verzichtet hat in diesem Spiel. Also das war schon überraschend, sag ich mal.
Ich glaube, er hatte keine dabei.
Ja, das muss so gewesen sein. Also was da teilweise so immer also wenn man es mal probiert hat, dann lag man immer schnell auf dem Boden und der Leverkusen war wieder geordnet in der Defensive. Aber ja, also von Pripp und Karaman ist das im Grunde zu wenig. Also gerade Pripp ist so einer, wo die Fans sagen, eigentlich der muss was gegen Fronzek in der Hand haben, dass er noch spielen darf. Aber also er mag ein Arbeiter sein, aber was für unsere Außenbahn, dass er da was kreiert, ist er nicht. Und also außer er steigert sich jetzt noch richtig, aber das sehe ich nicht so wirklich. Aber ja, das Mittelfeld ist die große.
Du brauchst Kiyotake zurück, steht außer Frage. Uffe Becht sollte einschlagen. Das wäre hilfreich. Ja. Oder halt einer von, also ich meine, auf der Position gibt's ja inzwischen dann auch echt genügend, das ist da Maxima. Ja, warum nicht?
Ja.
Also meine Güte. Wenn der mal ins Laufen kommt und wenn der die Geschwindigkeit aufnehmen kann, schon gut.
Also es wird ja auch nicht jeder Gegner die Qualität von Leverkusen haben. So gerade in der unteren Tabellenhälfte, das ist ja teilweise ein Münzwurf, was das angeht, so von der Qualität her.
Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, es war jetzt nicht nur Leverkusen, sondern also ich habe auch das Pokalspiel gegen Hessen-Kassel gesehen. Das war jetzt auch nicht so, dass das offensichtlich die Offenbarung war, ja. Also
nee, erst als Kassel müde war.
Ja, richtig.
Ja.
Ich glaube, sogar mit 1-0 vorne hat sich Hannover ja trotzdem erstmal noch defensiv beschäftigen müssen, sagen wir mal so, gegen Hessen-Kassel.
Ja.
Das ist bemerkenswert.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Also ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die geben es Fronzek nicht mehr als bis zum 8. Spieltag nach dem Bremen-Spiel, aber ich weiß nicht, jetzt Mainz, Dortmund, Augsburg, Stuttgart, Wolfsburg, Bremen. Das sind
dann. Realistisch musst du halt in Mainz jetzt punkten.
Ja.
So, also Dortmund wird nix.
Nee.
Dafür braucht man schon echt viel Fantasie. Wobei es auch nicht auszuschließen ist, dass die Mannschaft, also fighten kann die Mannschaft schon und ja, defensiv ist es schon, wenn da alle fit sind, ist es schon eine kompakte Truppe. Also da gibt's nichts. Aber das ist trotzdem, ich kann mir auch schwer vorstellen, wie man gegen Dortmund in der jetzigen Verfassung groß was holen soll.
Ja, letztes Jahr haben wir noch gejubelt, als wir in Dortmund gewonnen haben. Da konnte ja keiner an, dass das jeder macht.
Boah, das war so ein absurdes Spiel, gell? Das war so Dortmund rein, das war eigentlich so das Paradebeispiel für die Dortmunder Saison.
Ja.
War es nicht Kiyotake?
Kiyotakes Freistoß, ja.
Genau, richtig. Kiyotakes Freistoß. Ja,
stimmt. Und sonst Dortmund nach vorne nichts.
Irgendwie 800 Chancen.
Ja.
Und dann kommt Kiyotake, ganz genau. Und hat nicht Gülselam, war das nicht die große Entdeckung in diesem Spiel? Der hat doch da irgendwie so...
Das war alles mit Abstand sein bestes Spiel. Alles weggegrätscht, was ging. 90. Minute noch mit Gelb-Rot runter, weil er einmal zu viel gecatcht hat, aber das war das Spiel von Gülselam, ja, der jetzt momentan auch nicht im Kader ist, weil wir zu viele für die 6 haben.
Also Druck ist ja schon auf dem Kader, also für Bech hat's nicht gereicht, das sind ja schon der Hofmann hat auch im Moment überhaupt keine Chance, in den Kader zu kommen.
Ja, das ist überrascht, weil eigentlich ist er wieder fit. Also der hat ja echt lange an seinem Kreuzbandriss zu knapsen gehabt.
Ja klar, aber wen nimmst du raus, ist ja die Frage.
Ja, eben. Ist halt die Frage, ob man dann lieber einen Philippe auf der Bank hat als einen Hoffmann. Also Marcelo und Schulz, die werden die Innenverteidigung noch durchspielen. Dann ist der Vertrag von Schulz ausgelaufen. Dann ist er auch 32 oder so. Dann wird er auch nicht mehr spielen.
Ja, stimmt.
Vielleicht dann nächste Saison dann Hoffmann, wenn er sich entwickelt. Aber wenn er nicht mal im Kader ist, das ist auch ein bisschen wenig.
Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Ja, mal gucken, wie es bei euch weitergeht. Auf der anderen Seite, meine Güte, die Erwartungshaltung ist schon so niedrig, dass die Saison eigentlich nur Also enttäuschen kann die Mannschaft eigentlich nicht. Das muss man auch.
Nee, selbst wenn sie absteigt, sagen die Hälfte der Leute, wir haben es ja gesagt. Ja,
dann ist das so, genau. Ja. So sieht das aus.
Und damit haben wir wirklich alles zu Hannover besprochen, was es derzeit zu besprechen gibt und könnten eigentlich auf das nächste Spiel schauen. Die Eintracht gegen den FC Augsburg 1:1 und Augsburg hat durchaus eine Reaktion gezeigt zum enttäuschenden Auftakt, Jonas.
Der Auftakt war, fandst du den, also ja, enttäuschend vom Ergebnis her, das war ein 50-50-Spiel. Also Augsburg gegen Hertha, das kann man sich im Kalender rot ankreuzen, das ist jedes Mal ein Kampf auf Biegen und Brechen und irgendeiner schießt dann irgendwie ein Tor. Und in dem Fall war es halt ein Elfmeter. Jetzt in Frankfurt waren sie die klar bessere Mannschaft. Also das, was ich gesehen habe, das war kein berauschendes Spiel, wenn ich es recht erinnere. Aber ich habe allein Tobi Werner, glaube ich, 2-3 Mal allein vorm Tor gesehen. Sie können es auch gewinnen, wobei ich jetzt ich fand das schon so ein bisschen weinerlich von Augsburg, wie sie dann diese eine Szene beurteilen, die dann in der Folge zum Tor führt. Also das war ein harter Zweikampf, aber jetzt nichts, weshalb man die Weltverschwörung ausrufen müsste. Selber schuld, müssen einfach höher in Führung gehen, dann gibt's auch keinen Ärger mit Frankfurt.
Ist das vielleicht so ein bisschen ein Anzeichen dafür, Ansgar, dass bei Augsburg auch so ein bisschen Nervosität vorherrscht, vielleicht mit Blick auch auf die Mehrfachbelastung, die ja erst noch kommt und jetzt lässt man schon Punkte liegen?
Ob das jetzt Nervosität ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, so viel ist bei dem Kader ja, meine ich, auch jetzt nicht wirklich passiert. Ich glaube jetzt nicht, dass sie schon so voller Vorfreude auf Europa sind, dass sie jetzt die Bundesliga außer Acht lassen.
Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte so ein bisschen, also mich wundert auch die Weinerlichkeit und die Vehemenz der Schiedsrichterschelte jetzt an beiden Spieltagen. Und Weinzierl stellt sich hin und sagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt jede Woche den Schiedsrichter kritisieren muss. Und da möchte ich ihm entgegenhalten, doch, ich weiß, es musst du nicht. Einfach bitte nicht machen. Ja. Das ist aber nicht so wirklich typisch für Augsburg, zumindest in meinen Augen.
Ja, stimmt. Das ist unerwartet. Das kennt man von Augsburg eigentlich nicht. Gut, das hatten wir. Wobei letzte Saison, gut, da hatten wir auch wirklich, wirklich Glück mit dem Schiedsrichter am vorletzten Spieltag in Augsburg. Da war auch schon so ein bisschen Schiri-Schelte dabei. Aber eigentlich haben sie es auch im Grunde nicht nötig, weil das hätten sie auch einfach so gewinnen können. Weiß ich nicht.
Aber haben sie halt nicht.
Naja, aber klar, du hast natürlich schon recht, Max, weil die wissen natürlich, dass das eine ganz brutale Saison wird. Also die Mannschaft ist zunächst erst jetzt mal personell einfach nicht mehr so gut und eingespielt. Das liegt an den Abgängen. Baba war brutal wichtig, also die Außenverteidiger sind einfach brutal wichtig bei Augsburg in dem System. Das ist schon mal irgendwie doof. Und dann hast du natürlich die Saison, in der du ganz genau weißt, nach dem Abziehbild der anderen Vereine, die schon das Vergnügen hatten, diese Doppelbelastung. Plus, darf man ja nicht vergessen, ich meine, Augsburg ist auf dem Papier auf jeden Fall immer noch eine Mannschaft, die nicht sicher sagen kann, so, wir spielen Mittelfeld-Bundesliga, sondern das kann auch einfach knüppelharter Abstiegskampf werden, ohne dass da irgendetwas Überraschendes passieren muss. Und folglich sind die natürlich auch um jeden Punkt dankbar. Okay, ich gebe zu, das unterscheidet sie jetzt nicht großartig von den anderen 17. Das ist Common Sense.
Ja. Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Ja, und auf der anderen Seite haben wir mit Eintracht Frankfurt ein Team, wo zumindest die mir bekannten Fans auch ein bisschen nervös werden. Ich war ja zu Gast im Eintracht Frankfurt Podcast und musste mich rechtfertigen für unsere Einschätzung in der Saisonvorschau, dass wir Eintracht etwas schwächer sehen. Und schon jetzt an Spieltag 2 kriechen die damals Beteiligten bei mir zu Kreuze und sagen, mein Gott, du hattest ja recht, da geht ja nach vorne gar nichts. Was mich wiederum wundert, ich meine, 2 Spieltage und Augsburg auch so ein bisschen von der Spielanlage her eklig zu spielen in der Konstellation. Müssen die sich denn Sorgen machen, Jonas?
Nö, glaube ich nicht. Also dafür ist auch echt zu viel Qualität in der Truppe, dass das jetzt vielleicht am Anfang der Saison noch nicht so hinhaut. Meine Güte, also was haben die am ersten Spieltag gespielt? Wolfsburg. So, siehst du, normalerweise kein Land, haben sich aber ordentlich verkauft. Und das ist halt jetzt zu Hause ein Punkt ohne Glanz sicherlich, aber mache ich mir irgendwie gar keine Sorgen. Nö.
Ach, das werden die sehr gerne hören. Und ins ähnliche Horn stoße ich ja auch. Jetzt warten wir mal ab, wie sie auswärts bei Stuttgart spielen. Das wird dann schon eher eine Standortbestimmung. Insgesamt interessante Konstellation für den nächsten Spieltag.
Normalerweise ein Spiel mit Spektakelgarantie. Stuttgart-Frankfurt ist eine Bank. Das muss man eigentlich Pflicht gucken.
Ja, und in der letzten Saison hat die Eintracht ja 6 Punkte an Stuttgart gegeben. Und wenn man den Punktestand von Stuttgart sich in Erinnerung rief, den sie am 34. Spieltag hat, dann weiß man, dass da so einige Dankesbämbel rübergegangen sein werden für den Klassenerhalt. Ihr lieben Rasenfunkhörer, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was soll denn jetzt dieser Einschub? Es war doch gerade so spannend. Gerade hat der Max Bembel verwechselt mit Maultaschen, denn eigentlich sollte natürlich die Stuttgarter etwas nach Frankfurt schicken und nicht umgedreht. Zeigt aber schon ein bisschen, dass meine Konzentration etwas abhanden gekommen war, denn an dieser Stelle endet dieser Podcast leider etwas zu früh. Wir werden nicht mehr über die Spiele 1. FC Köln gegen Wolfsburg und Berlin gegen Werder sprechen. Was im Fall von Wolfsburg ich persönlich gar nicht so schlimm finde. Ich bin froh, um das De Bruyne-Thema rumzukommen, aber das ist nur eine private Anmerkung. Die Gründe dafür sind auch private. Es ist einfach so, ich bin alleinerziehender Zwillingspapa. Einige von euch werden das wissen. Und jetzt in Folge 34 der Schlusskonferenz merkt man das zum ersten Mal dem Podcast auch an. Eigentlich erstaunlich, dass das bis dahin gedauert hat. Hat viel auch damit zu tun, dass ich ganz tolle Unterstützung von vielen netten Menschen bekommen habe in den letzten Monaten. Aber jetzt ist es nun mal so, dass ich mich um meine Kinder kümmern muss. Deswegen mussten wir den Podcast abbrechen an dieser Stelle. Ich möchte ausdrücklich nochmal den wirklich großartigen Gästen Jonas Friedrich und Ansgar Löcke danken, die auch schon vorher einmal sehr, sehr gut improvisiert haben, als ich mich für längere Zeit um meine Tochter kümmern müsste, um meine Töchter kümmern musste. Das mit der Konzentration ist wirklich gerade nicht mehr so mein Ding. Es tut mir leid. Also vielen, vielen Dank an die großartigen Gäste. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, aber so ist es einfach. Die Familie geht vor. Vielleicht ein historischer Moment. Später kann man da mal sagen, wenn dann meine Töchter die Frauennationalmannschaft zum Weltmeistertitel 2035 schießen, könnt ihr sagen, ich habe sie damals schon im Rasenfunk gehört, denn ich glaube, ich konnte es nicht an allen Stellen im Hintergrund rausschneiden. In diesem Sinne endet an dieser Stelle der Podcast. Ich kann mich dafür nur entschuldigen, aber so ist es eben leider. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem gewogen. An dieser Stelle aber umso mehr der Hinweis auf unsere Podroll, rasenfunk.de/podroll. Da findet ihr ganz viele Podcasts, die bestimmt den kompletten Spieltag besprochen haben und auch diese beiden Spiele, die wir ausgelassen haben. Ein Gruß geht auch raus an alle Podcasts, die wir neu in die Podroll aufgenommen haben. Als da wäre ein Podcast zu Fanthemen, The Football Supporters Federation Podcast, kann ich sehr empfehlen. Ein Podcast zur zweiten Liga, Fußpilz, konnte ich auch schon reinhören, kann ich ebenfalls sehr empfehlen, gefällt mir sehr gut. Ein Podcast zu Arsenal, die German Gunners, konnte ich leider noch nicht reinhören, aber ich empfehle es einfach mal blind, denn die beteiligten Personen stehen auch für Kompetenz. Ein Podcast zu allen Rund- und Fußball, 90+X heißt der, und ein Podcast zu südkoreanischem Fußball, 48 Shades of Football. Also da ist jetzt wirklich für jeden etwas mit dabei. Und in dem Sinne kann ich einfach nur sagen, es tut mir leid, an der Stelle müssen wir die Sendung beenden. Nächste Woche dann hoffentlich wieder vollständig, aber das könnt ihr nur herausfinden, indem ihr auch in der nächsten Woche bis zum Schluss hört, was eigentlich ein ganz guter Cliffhanger ist. Bleibt uns gewogen, ihr könnt sehr gerne auf rasenfunk.de und Facebook, Twitter die verbliebenen Spiele ausdiskutieren, dann können wir das an der Stelle nachholen und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als sorry und trotzdem euch eine schöne Woche und wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe, die hoffentlich dann wieder ohne irgendwelche Probleme funktioniert, aber so ist es halt. Familie geht vor. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit. Vielen Dank nochmal an die wirklich tollen, flexiblen Gäste. Hat mich riesig erleichtert, dass ich an der Front so wahnsinnig nette Menschen mit dabei hatte in der Sendung. Und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, ciao.
Oh oh.
Eieiei, das klingt nicht nach kurz. Voller Inbrunst. Mhm.
Tja, mach dich auf was gefasst, solltest du mal Kinder haben, gehört das ja zu deinem Alltag.
Ja. So, ja. Ist eins. Ein paar Jährchen kann es noch dauern.
Naja, das ist jetzt also. Aber es macht auch Spaß. Also so ist es nicht.
Ja, das glaube ich.
Macht auch echt Spaß. Hm.